Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey.
Ja, hallo, hi und herzlich willkommen hier beim Game Talk. Schon die Nummer 40 dieses Mal. Ich darf begrüßen hier an meiner virtuellen Seite für diesen Game Talk zum einen den Butch. Hallo Butch.
Hallo.
Und zum anderen, wenn es um ein Filmthema geht, natürlich noch den Wolfi. Wie könnte es anders sein? Hi Wolfi.
Ja, hallo, servus. Freut mich, dabei zu sein.
Ja, jetzt habe ich es schon vorweggenommen. Ja, im Game Talk geht es ja eigentlich um Games, aber wenn man es ganz genau nehmen will, geht es in dieser Episode um Filme. Und zwar um Videospielverfilmungen. Um das kurz klarzustellen, nicht um Filmverspielungen. Die werden ja auch immer mal wieder sehr ungeliebt empfangen. Also wir reden nicht über Spiele, die auf Filmen basieren. Das Umgekehrte, wir sprechen über Filme, die auf einer Spielevorlage basieren. So, um das jetzt hier vorweg schnell zu klären. Das fand ich besonders interessant, weil ich so, ja, vielleicht ist das hier nur in meiner Filterbubble und in meiner subjektiven Welt, aber ich hatte das Gefühl, doch irgendwie sprießen die Filme langsam wieder aus dem Boden. Wir werden dann sehen, ob das vielleicht wirklich so ist. Was wir nicht machen werden heute, ganz bewusst, wir werden hier keine Videospielverfilmungsreviews aneinanderreihen. Wer Filmreviews gerne haben möchte, der muss beim Wolfi vorbeischauen, flittetruck.com. Wie immer natürlich sämtliche Links in den Shownotes, so auch die Webseite und der schöne Filmpodcast vom Wolfi. Bevor ich es vergesse, gametalk.fm/Videospielverfilmungen. Ja, Wolfi, ich hoffe, ich habe schon genügend Werbungen für dich gemacht oder Werbung. Oder was müsste ich da noch anfügen?
Na, also ist alles gesagt. Ein österreichischer Filmpodcast über populäre Filme, Kunstfilme und Mainstream-Filme, die alle hoffentlich annähernd gleich behandelt werden von uns. Schaut's vorbei, es ist gerade Oscarsaison, wir sind voll im Aufruhr. Das ist die aktivste Zeit im Jahr bei uns. Also da freuen wir uns über alle Leute, die mitdiskutieren, welcher Film verdient oder nicht. Und wehe, ihr sagt irgendwas gegen La La Land.
Der beste Filmpodcast von ganz Österreich, auf jeden Fall. Ich schlage vor, dass wir wie immer am Anfang beginnen. Ja, klingt logisch. Damit meine ich die Historie. Wann kam denn zum ersten Mal jemand auf die Idee, bitteschön, so ein Videospiel zu verfilmen? Und das ist doch schon ein bisschen länger her. Butch, du warst so frei und hast dir sogar den ersten, ja, und dann noch einen weiteren sehr, sehr frühen dieser Filme angesehen. Kannst du uns da ein bisschen erleuchten?
Ich bin hier der Historiker vom Haus, ist auch übrigens eines meiner Studienfächer. Ich habe mir angesehen The Wizard, das war 1989, und Super Mario Bros. Von 1993. The Wizard ist eigentlich keine klassische Videospielverfilmung, denn der Film nimmt keine Videospiel-IP auf, sondern handelt von Kids, die Videospiele spielen. Und es war ganz klar ein Film, der natürlich Marketingzwecke verfolgte. In dem Film wurde damals zum ersten Mal Gameplay von Super Mario Bros. 3 gezeigt. Und das war auch eines der Argumente, wie ich von Nostalgia Critic, sowas wie der Gegenspieler vom Angry Video Game Nerd, der hat also was zu sagen zu diesen nostalgischen Themen. Und er hat gesagt, er hat damals den Film gesehen, weil er eben mehr über dieses neue Super Mario Bros. Wissen wollte. Das war das Verkaufsargument für die Kids damals. Es ist irgendwie ein lustiger Film an sich. Ich glaube, der Film hat versucht, ein toller, fröhlicher, aber auch ein bisschen trauriger Familienfilm zu sein. Es gelingt ihm irgendwie nichts von all dem zu sein. Aus heutiger Perspektive, natürlich mit dem Nostalgiebonus, ist es sehr unterhaltsam, den Film zu schauen.
Okay, das war jetzt doch mehr Review als eigentlich angedacht.
Ja, ich bin fast schon ein bisschen gezwungen, weil ich muss für die Filme einstehen. Die werden natürlich nicht so gut wegkommen auf IMDb oder sowas, aber gerade bei dem nächsten Film, Super Mario Bros., der ist also in die Geschichte eingegangen als die erste internationale Videospielverfilmung und auch als erste gescheiterte Videospielverfilmung. Der hat auf diesen verschiedenen Rating-Plattformen so im Durchschnitt 30% von 100. Der Film, der hat es wirklich nicht verdient, so schlecht gewertet zu werden. Ja, man muss sich natürlich die Frage stellen, wie würde man Super Mario verfilmen? Und Was bei dem Film rausgekommen ist, das kann ich jetzt mal versuchen, in ganz wenigen Worten zusammenzufassen, eine Mischung von Walter Mörs mit, sagen wir mal, Batman Returns, mit Mad Max, mit Super Mario. Der Film wurde von Autoren und Regisseuren gedreht, die eigentlich nicht so viel mit der Videospiel-Franchise am Hut hatten. Und daher ist es in eine ganz andere Richtung gegangen. Es ist überhaupt kein Kinderfilm. Es ist ein Film für Erwachsene oder junge Erwachsene. Es kommen in diesem Film echte Prostituierte und Stripperinnen vor. Der Film spielt in einem Paralleluniversum, wo ein Trump-esque Cooper King ein Alternativ Brooklyn regiert. Also es ist ein sehr komischer Film und ich kann nur verstehen, wenn man den als 12-jähriges Kid damals im Kino gesehen hat, dann ist man natürlich enttäuscht. Man weiß gar nicht, was man damit anfangen soll. Also ich weiß von der Geschichte vom Film, dass da auch beim Dreh sehr vieles schiefgelaufen ist. Man hatte mehrere Redrafts vom Drehbuch. Man hatte unterschiedliche Regisseure.
Gutes Zeichen.
Man hat das Budget überzogen. Also es war ein Riesenchaos. Und Bob Hoskins, der den Mario verkörpert, sagt, der Film war sein größter Fehler in der Karriere. Er hat auch andere Worte verwendet. Er hat gesagt, diese Idioten und Motherfuckers oder so. Also der Film hat nicht nur viel Geld gekostet, der hat nicht sein Geld eingespielt, der hat sogar 25 Millionen in den Sand gesteckt. Der hat auch an Karrieren von Regisseuren zerstört. Also scheinbar ein Riesendebakel. Und ja, so beginnt die Geschichte der Videospielverfilmungen mit einem Film, der ein schlechtes Mahnmal darstellt, aber an sich doch noch rückwirkend sehr sehenswert ist.
Der Film, der hat ja da schon etwas gemacht, das, was dann später gar nicht mehr probiert wurde oder wird und Filmen dann oft angekreidet wird. Er hat das Setting total verfremdet und die Geschichte total verfremdet. Viele andere Verfilmungen, die kopieren ja das vielleicht einfach nur, aber da wird sich dann wohl gegen Ende dieses Podcasts der Kreis wieder schließen, wenn wir dann drauf zu sprechen kommen, ob das vielleicht doch gar nicht eine so schlechte Idee war. Um jetzt den Sprung zu machen in die Gegenwart, ich persönlich habe das Gefühl, ich habe es eingangs schon angetönt, diese Verfilmungen von Videospielen, die sind jetzt irgendwie im Kommen. Wir hatten Warcraft, Assassin's Creed, da sind noch welche mehr jetzt in der Pipeline, die mehr oder weniger gut voranschreiten. Haben wir jetzt hier den Nachfolger zum Comic-Verfilmungstrend oder seht ihr das vielleicht nur so als kurzer Hype, der nie dahin kommt, wo die Iron Mans und Batmans jetzt sind?
Ja, ich möchte gleich mal der Hype-Breaker sein. Nein, sind sie nicht. Sie sind derzeit weit davon entfernt, den Comicbuch-Craze zu übernehmen. Einerseits, weil die Comicbuchfilme trotz standardisiertem Skript und so unkaputtbar sind. Also es ist derzeit kein Ende in Sicht, obwohl es seit Jahren prognostiziert wird, dass diese Comicbuch-Bubble platzt. Andererseits, weil auch Star Wars jetzt mitmischt und auch viel Geld macht. Und dieses Jahr haben wir zwei ganz große Filme gehabt, nämlich Assassin's Creed und Warcraft. Beide mit moderat gutem Budget, also Assassin's Creed hat nur 25 Millionen gehabt, Warcraft, ich weiß gar nicht, was das offiziell ist, das ist auf jeden Fall sehr in die Höhe geschossen. Und es waren auch beides Games, wo man gesagt hat, hey, die sind eigentlich gut, eine große Fanbase, gescheite Story, und im Fall von Warcraft hast du auch einen extrem kompetenten Regisseur mit Duncan Jones gehabt, der vorher Moon gemacht hat und Source Code, also alles eigentlich in Position. Assassin's Creed hat in Amerika 54 Millionen eingespielt, also 40% seines Budgets wieder eingespielt und weltweit ist es auf 203 Millionen. Das hört sich jetzt nach einem katastrophalen Ergebnis an. Assassin's Creed ist mit diesem unheroischen Ergebnis in der Top 10 der Videospieladaptionen, also auf Platz 8. Also so ein Flop wie Assassin's Creed schafft es trotzdem in die Top 10, weil einfach keine Konkurrenz da ist. Das gleiche gilt für Warcraft. Der Film hat in Amerika, was hat er eingespielt? Ich glaube 47 Millionen. Also vielleicht ein Drittel seines Budgets, ein Viertel seines Budgets. Man sagt immer, ein Film sollte das Doppelte in Amerika einspielen, weil ja ein Teil auch ans Kino geht und so. Das ist immer so ein Richtwert. Also die sind alle gebombt. Das war ein komplettes Fiasko und Warcraft hat eigentlich nur das Glück gehabt, dass der chinesische Markt den Film geboostet hat. Also Warcraft ist der erfolgreichste Computerspielfilm, aber auch nur, weil 400 Millionen oder fast 400 Millionen aus China gekommen sind. Und der Rest der Welt hat den Film irgendwie nicht geschaut. Also vom Finanziellen her ist derzeit kein Vergleich mit den Comicbuchfilmen. Es ist auch die Projekte, die jetzt da sind, man hat jetzt irgendwie von den zwei ist man ausgegangen, die werden die Massen begeistern. Und traurigerweise auf Platz 1 der Comicbuchverfilmung ist noch immer in Amerika Lara Croft Tomb Raider aus dem Jahr 2001, wenn ich jetzt richtig nass. Ja, 2001 war der?
Ja, 2001.
Also können wir streiten, ob der wirklich so gut ist oder sonst.
Angelina Jolie Duschszene, das reicht da schon, um auf Platz 1 zu kommen.
Also quasi, es ist derzeit noch ein extremes Nischen, für die Filmbranche ein extremes Nischenprodukt, auch wenn man von den Geldstatistiken her, so was Assassin's Creed, das Game an Umsatz macht am Release-Tag, ist ja gigantisch. Natürlich auch, weil die Ticketpreise nicht vergleichbar sind mit Computerspielpreisen. Also derzeit schaut's von der Rentabilität überhaupt nicht gut aus für die für die Videospielfilme.
Okay, also dann ist mein Gefühl definitiv falsch. Wir haben keinen neuen Trend nach Comic-Verfilmung. Das ist vielleicht auch nicht so schlecht. Ich bin wohl zu fest in der Spielbranche verankert oder darin interessiert, dass ich halt einfach nur diese Schlagzeilen sehe und dann das Gefühl habe, das ist ein großes Ding. Aber ich danke dir für deine Erleuchtung, dass du mich hier aufklärst und mich ein bisschen aus der Subjektivität rausholst.
Ich glaube nämlich, dass das, was du sagst, auch der Grund dafür ist, warum es so ausschaut, weil es wird unglaublich viel Bericht erstattet über diese Projekte. Man hört die ganze Zeit, ein Minecraft-Film ist geplant und der Film ist geplant und Tomb Raider kommt und Deus Ex kommt und der Autor hat schon was gesagt. Aber das sind alles immer leere Versprechungen. Also es wird extrem viel aufgewirbelt, vielleicht auch in der Hoffnung, das irgendwie in die Diskussion zu bringen. Und deswegen verstehe ich, warum es so wirkt, als wären da sehr viele. Aber ja, von den Zahlen her derzeit nicht.
Ja, dann natürlich die große Grundfrage, um die sich mehr oder weniger hier alles dreht und alles drehen muss. Warum bitte funktionieren denn diese Spielverfilmungen so schlecht? Ich möchte das da trennen in zwei Teile, die zwar irgendwie miteinander verknüpft sind. Zum einen der Ertrag, zum anderen die Qualität. Anfangen möchte ich mit dem Ertrag. Also rentiert denn bitte schön so ein Film? Und da, Wolfi, hast du ja schon eingeleitet, die meisten, die rentieren nicht, die sind also finanzielle Flops. Das ist noch sehr einfach festzustellen, weil da kann man einfach auf eine Zahl gucken. Übrigens, wen das interessiert, ich hau auch noch so eine Box-Office-Rangliste in die Shownotes. gametalk.fm/Videospielverfilmungen oder wenn deine App schlau genug ist, schau mal in die Beschreibung zu dieser Episode. Dann kannst du dir das selber auch noch ansehen. Worüber wir jetzt aber mehr diskutieren können als die reinen Erträge, ist wahrscheinlich die Qualität der Filme, weil die kann man ja schlecht in einer Zahl messen. Man probiert da ja immer so viel Prozent, so viel Sterne, aber man kann da schlecht eine Zahl draus gießen. Wolfi, hast du vielleicht eine Idee? Was ist deine Theorie? Warum, bitteschön, kann man ein Videospiel so schlecht verfilmen?
Ich habe mir einfach angeschaut, ich kenne mich ja nicht wirklich mit Games aus. Ich kenne ein paar Filme, wir haben auch eine Liste gemacht vor dem Podcast, wer hat was gesehen, da bin ich drauf gekommen, also eigentlich habe ich echt nicht viel gesehen von diesen Dingen. Und dann habe ich so googelt, was sind die besten Computerspielverfilmungen, und auch so, was man hört, ist eben Silent Hill ist quasi der Beste, so vom Anerkennen. Und auch wenn man Kritiken jetzt nicht so ernst nehmen will, aber es ist irgendwie schon bezeichnet, wenn auf Rotten Tomatoes keine einzige Videospielverfilmung mehr als 40% hat. Das ist ein Fiasko, also musst du dich wirklich bemühen, dass das so ist. Und ich bin mir einfach nicht sicher. Also das Problem derzeit ist, selbst die Spielverfilmungen, wo die Gamer sagen, die sind gut, wie Silent Hill, und dann endet, glaube ich, die Liste, sind quasi gut für Silent Hill und gut für, ich habe das Spiel gespielt und dieses Spiel beleidigt mich jetzt nicht wirklich und es ist eine adäquate Repräsentation. Aber das reicht nicht, um Leute ins Boot zu holen, die quasi einen Film schauen wollen. Also wenn du sagst, warum soll ich Silent Hill schauen, dann sagst du, ja, es ist besonders gut für eine Computerspielverfilmung. Ja, schön, aber ich interessiere mich nicht für Computerspiele. Also du hast nicht diesen Dark-Knight-Effekt, wo Leute sagen, ich mag keine Comicbuchfilme, aber der Film hat mir schon gefallen. Vielleicht ist auch irgendwie ein mangelnder Mut. Also ich war persönlich sehr gehypt auf Warcraft. Ich habe das Spiel gespielt, nicht World of Warcraft, sondern Warcraft 3. Ich finde das Spiel super. Ich finde die Story, sie ist generisch, ja, aber ich habe sie sehr gut gefunden beim Spielen. Und dann sehe ich diesen Film und es ist richtig öd. Es ist einfach uninspiriert und ich glaube, ich habe einfach nicht das Gefühl gehabt, dass da jemand etwas Neues zu mir bringt, sondern eher, du hast einen Regisseur beauftragt, einen Film zu machen mit Anfang, Mitte, Schluss, der so ausschaut wie Warcraft. Und das ist überhaupt nicht spannend, das Publikum in meinen Augen. Dass du hast nicht das Gefühl, hier will dir jemand etwas Neues zeigen, sondern hier will jemand Leuten etwas zeigen, das sie ohnehin schon kennen. Nur jetzt hat man ihnen den Controller weggenommen und sagt, ihr dürft nicht spielen. Und ja, das ist dann, ich weiß nicht, wie das aus Gamer-Sicht ist, aber ich glaube, das wäre schon recht frustrierend irgendwie.
Ja, der letzte Punkt, den halte ich jetzt persönlich, wenn ich mir das so überlege, entsprechend auch für den wichtigsten. Du hast den Controller nicht in der Hand. Das heißt, das, was vorne auf der Leinwand passiert, das kannst du nicht beeinflussen. Das hat sich ein anderer für dich ausgedacht und du kannst dann halt einfach jetzt gucken, wie der sich das ausgedacht hat. Bei einem Spiel kannst du selber bestimmen, was auf der Leinwand passiert. Zumindest zu einem sehr großen Teil. Ich fasse das jetzt mal zusammen, so unter dem Dach Gameplay. Also der Film, der hat kein wirkliches Gameplay, aber Spiele, die leben sehr, sehr stark davon. Und ich frage mich jetzt, ist das da der Bruch, der dem ganzen Unterfangen dann auch das Genick bricht?
Ich bin mir eben nicht sicher, weil ich eben bei Warcraft davon ausgegangen bin, dass quasi die Geschichte gut genug wäre, um auch ohne Gameplay zu funktionieren. Also quasi, wir müssen da jetzt trennen, gibt es eine Computerspielverfilmung, die das Gefühl des Gameplays in einen Film übersetzt? Das ist eine eigene Box. Und quasi gibt es eine Verfilmung, die aus dem Source Material Videogame einen Film macht, den man anschauen kann. Wie zum Beispiel, es gibt ja auch, wenn Leute ein Buch lesen, dann sagen sie, ja, aber die Vorstellungskraft, die ist so viel mehr, als wenn du das auf der Leinwand siehst. Aber trotzdem haben genug Leute den Herrn der Ringe gemocht, obwohl es nicht das gleiche ist wie das Buch. Also selbst diese Spiele, wo du sagst, die haben eine gute Story und die könnten wir verfilmen, scheitern, weil die Story vielleicht nicht gut genug ist, was ich nicht glaube, aber dann irgendwie vielleicht doch den kreativen Künstler, der Regisseur, Drehbuchautor, irgendwie limitiert, damit er nicht mehr die Story erzählen kann, die er will, sondern er muss genau das abrattern, was die Spieler kennen.
Also das mit den Spielen, die eine gute Story hätten und dann halt trotzdem kein guter Film draus resultiert, das muss ich wirklich gelten lassen. Der letzte Punkt ist dann auch gut, weil damit hast du eigentlich meine nächste Frage vorweggenommen, weil es kann ja kein Zufall sein, dass alle Verfilmungen oder die meisten Verfilmungen von Videospielen einen schlechten Regisseur bekommen haben, der es dann nicht hinbekommen hat. Also irgendwie muss da noch der Connex zum Spiel sein, der problematisch ist. Es kann nicht sein, dass überall zufälligerweise der Regisseur schlecht war.
Außer Warcraft. Wie gesagt, Duncan Jones hat getwittert, er will endlich diesen Videospielfilm machen, der gut ist. Also er hat das war sein Projekt und Duncan Jones ist ein phänomenaler Regisseur. Das war wirklich so der Film, wo man gesagt hat, endlich nehmen sie einen gescheiten Regisseur mit einer Story.
Das wäre auch irgendwie der erste, der mir eingefallen wäre. Gerade mit, wie heißt der andere Film nochmal?
Source Code.
Das hat schon ein bisschen so einen Videospielcharakter. Mhm. Und dann, ja, Warcraft, also wir hatten schon vorweg die Diskussion. Vielleicht liegt es bei Warcraft auch noch ein bisschen dran, dass Fantasy-Filme sehr schwer zu drehen sind. Es gibt in der allgemeinen Meinung gerade mal Herr der Ringe.
Aragorn!
Überragenden. Und dann wird es schon sehr schwer und sehr umstritten, was ist gut im Fantasy-Genre. Es gibt sehr wenige Videospielreihen, die überhaupt einen Arc haben, der über mehrere Spiele geht. Oft sind Videospiele so konstruiert, dass sie mit jedem Spiel neu beginnen. Einfach weil man nicht davon ausgehen kann, dass jeder das vorherige Spiel gespielt hat. die Spiele, die das machen, dass es einen Arc gibt, der über mehrere Spiele geht, die versuchen trotzdem Spiele zu sein, die als einziges Spiel der Reihe gespielt werden können. Und daher gibt es so nicht so diese Big Lore to Explore. Vielleicht bei Warcraft, da gäbe es das. Aber es gibt eigentlich an sich sehr wenige Spiele, die so auf eine Story reduziert werden können, weil es so ganz unterschiedliche Vertreter in der Spielreihe gibt.
Aber da würde ich jetzt eben anführen, ich habe den Film nicht gesehen, ich wollte ihn sehen und der ist dann so zerrissen worden, dass ich mir gedacht habe, ich würde jetzt echt nicht Geld dafür ausgeben und schaue ein zweites Mal Star Wars. Assassin's Creed. Dieser Film, dieses Spiel, ich habe es nicht lang gespielt, weil ich hasse Schleichspiele. Es geht mir immer so am Arsch, wenn ich die blöde Tasche von dem Typen fladern muss, der da herumgeht und dann sieht er mich. Ich habe auch Splinter Cell gehasst. Also ich habe immer alle Leute erschossen und dann war das Spiel vorbei. Und aber der Anfang von Assassin's Creed war so geil, wo du in diesem, welcher Zeitalter ist denn das, welcher Jahrhundert? Ja, wurscht, in diesem Mönchzeitalter quasi. Du rennst herum aus dieser Auftragskiller und plötzlich ist ein Pixelfehler und du denkst dir, ah, oh, was geht da ab? Und dann kommst du drauf, wow, das ist alles nur eine Simulation und das war einfach von der Story her so cool, wo ich mir gedacht habe, das könnte man als Film machen. Also da brauche ich keine Lore, sondern da habe ich ein cooles Konzept. Der Anfang von Assassin's Creed ist ja so, wie du ein Drehbuch schreiben würdest. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der Film macht weniger in der Vergangenheit, als er in der Zukunft macht, im Endeffekt. Das habe ich nur so gehört bei Assassin's Creed. Und das war für mich einfach so, da habe ich mir aufs Hirn griffen, dass man einfach so vorbeischrammen kann an dem, was für mich, also als wirklich Casual-Spieler mit einer Spielzeit von 15 Minuten, der Drive war von dieser Geschichte.
Also kleine Zwischenbemerkung, ich habe Assassin's Creed auch nicht gesehen. Ich bin definitiv ein Core-Gamer und ich würde mir Assassin's Creed nur ansehen, wenn das eine überraschend hohe Wertung hat. Ich würde mindestens eine 80 brauchen. Dann würde ich mir das vielleicht ansehen. Bin ich eigentlich nicht die Zielgruppe für sowas? Oder ja, was ist eigentlich die Zielgruppe für eine Videospielverfilmung? Ich habe das schon bemerkt bei meinen Retro-Filmen hier. Der erste Film, der hat an sich die Zielgruppe Kinder gewählt, wollte sich aber auch an Mütter und Familien verkaufen. Der zweite Film hätte eigentlich die Zielgruppe Kinder wählen sollen, aber das ist so vielleicht 17 plus. Ja, das ist irgendwie sehr schwierig bei diesen Videospielverfilmungen. Wie weiß man, was die Zielgruppe ist? Weil Videospiele werden von einer sehr breiten Altersklasse gespielt und werden oft auf die Kinderaltersklasse reduziert, aber sind an sich dann doch eher Spiele für Erwachsene oder doch eher sehr schwer auf eine Altersklasse zuzuschneiden. Und das ist irgendwie dann bei der Befilmung ein zusätzliches Problem.
Aber ich sehe schon, ich höre hier raus, die ganze Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Gameplay, das fehlt alleine, ist es nicht. Wolfi, du hast bei Warcraft schön gesagt, da hätte eigentlich alles gestimmt. Story wäre da gewesen, Riesen-Fanbase wäre da gewesen, Regisseur wäre da gewesen und am Schluss ist es dann doch nichts gewesen.
Der Vollständigkeit halber, in China war er erfolgreich. Also er hat anscheinend irgendwo funktioniert.
Ja, da waren es dann einfach die chinesischen Suchtspieler, die das dann noch irgendwie rausgeholt haben.
Da ist Warcraft halt wirklich die Ausnahme, weil dieser Film hat wirklich 11% seines Budgets, also seiner Einnahmen, hat er in Amerika gemacht und 89% nicht in Amerika. Also das ist so selten, dass man so eine Aufteilung an Einnahmen Amerika foreign sieht für einen amerikanischen Film. Also er hat anscheinend irgendeine Zielgruppe angesprochen, von der niemand gewusst hat, dass sie wirklich so drauf abfährt. Das ist wirklich die einzige Ausnahme bei Warcraft, aber da müssen wir dann schon sagen, wir waren anscheinend nicht die Zielgruppe.
Also wenn wir den Erfolg jetzt nochmal zur Hand nehmen und dann sagen, ja, jetzt gucken wir einfach auf die nackte Liste. Platz 1, Lara Croft, Tomb Raider.
Ja, du gehst jetzt von amerikanischen, also nur amerikaweit, ja.
Das ist dann Amerika und jetzt können wir mal ein bisschen reverse engineeren. Also was hat da scheinbar funktioniert, was in den meisten anderen Fällen halt in die Hose ging? Titten, Duschszene, berühmte Schauspielerin, reicht das schon?
Naja, hinzu kommt, du hast vorher, der Regisseur hat vorher Con Air gemacht, bevor er rausgekommen ist. Das heißt, er hat ein bisschen Street Cred gehabt als Regisseur. Also was meinst, also ich schaue jetzt gerade, er ist nur bei Con Air gelistet, aber Con Air ist eigentlich ein, doch, Director Simon West. Also quasi, ich glaube, bei Tomb Raider war es nicht eine Videospielverfilmung, sondern es war ein Actionfilm mit Angelina Jolie. Das ist quasi eine andere Präsentation, mit der du dann in Tomb Raider hineingehst. Und davor hat die Angelina Jolie nur noch 60 Sekunden gemacht. Das war dieser Nicolas Cage und der war auch erfolgreich. Quasi, das war einfach der nächste Film in diesem Action-Genre und da war überhaupt nicht der Fokus auf Computerspielverfilmung.
Es geht auch anzumerken, dass Tomb Raider zu der Zeit auch nicht mehr so groß war als Videospiel.
Mhm. Ja, da ging es langsam runter, ja. Also ich würde auch behaupten, viele, die Tomb Raider gesehen haben, wussten wahrscheinlich auch nach der Vorführung des Films noch nicht, dass das eigentlich auf einem Spiel basiert. Zumindest die Idee dahinter oder zumindest die Franchise.
Naja, man offiziell basiert es auf Indiana Jones, aber das ist eine andere Diskussion, genau, die man führen kann. Nein, aber ich glaube, Tomb Raider war einfach, das wurde nicht vermarktet mit Zielgruppe Gamer. Und wenn man das anschaut, der zweite Film auf der Liste bei Amerika und auch weltweit wäre der Platz 2 nach Warcraft ist Angry Birds. Und der hat auch nicht die Gamer an sich angesprochen, sondern die Familien, die einfach schauen.
Ja, wobei Angry Birds an sich ja eigentlich auch nicht den Gamer anspricht oder zumindest nicht nur. Ja, jetzt kommt, ich will jetzt nicht hier die Kiste aufmachen, sind Casual Gamer auch Gamer und aber ihr wisst, was ich meine.
Eigentlich lernen wir daraus, dass sobald eine Videospieladaption möglichst wenig mit Videospielen zu tun hat und überhaupt nicht auf Videospieler zugeschnitten ist, dann kann es Erfolg haben.
Würde ich auch genauso gelten lassen für die Resident Evil Filme. Ich nehme die Resident Evil Filme nicht wirklich als Computerspieladaption wahr. Das sind diese Trash-Action-Filme. Der erste Resident Evil war ein ganz normaler, straighter Zombie-Film. Und der hat anscheinend, ich habe die Spiele nicht gespielt, aber die Gamer mochten diesen Film nicht so wie das normale Publikum. Weil der quasi, ja, er hat einfach nicht das Spiel verfilmt, sondern einfach einen ganz klassischen, wir sind eingesperrt und müssen uns rausballern, Actionfilm draus gemacht.
Also ich mochte ihn. Und ich mochte ihn, weil es damals halt noch nicht so viele Zombie-Filme gab.
Resident Evil der Zweite war mein allererster Zombie-Film und ich war voll geflasht, wie tiefsinnig dieser Film ist. Das war für mich so, boah, urschlimm, der wird gebissen und dann muss er sich umbringen, weil sonst wird er zum Zombie, ist ja voll der moralische Konflikt und so. Also ich habe das noch nie gesehen gehabt. Deswegen war für mich Resident Evil Apocalypse ein legitim guter Film, weil der quasi alle diese Zombie-Dinge gemacht hat.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ein Spiel, das ich wirklich mag, verfilmt wird, dann habe ich eher das Gefühl, ja, jetzt wird da was, was ich sehr, sehr schätze, durch die Mangel genommen und zerstört. Mhm. Also wenn die vielleicht zum Beispiel mal irgendwie Legend of Zelda verfilmen, dann habe ich das Gefühl, ah, das wird dadurch zerstört und ich möchte nicht, dass das in die Hand genommen wird. Und ich weiß nicht, die meisten Videospielverfilmungen, die die es überhaupt gegeben hat, haben bei mir jetzt nicht so den Status. Also ich habe Silent Hill auch den Film zuerst gekannt und danach das Spiel mal gespielt. Da habe ich jetzt nicht das Gefühl, da wird mir was zerstört. Aber ich denke jetzt schon, bei den ganz großen IPs, auch vielleicht Warcraft, da spielt das schon eine Rolle. Das halt eben die Spielerfahrung
aber,
etwas anders
aber waren, ist. Aber waren die Gamer wirklich enttäuscht von Warcraft? Weil ich bin mit einer Gruppe von Leuten im Kino gesessen, die alle World of Warcraft gespielt haben und denen hat es eh voll gefallen. Also denen war
der jetzt nicht.
Film jetzt, es war jetzt nicht der beste Film überhaupt, aber sie waren quasi nicht beleidigt, dass der Film irgendwas zerstört hat, sondern so, ja, der hat das gemacht, was ich kenne.
Aber das sind die, die ins Kino gegangen sind.
Ja, okay,
es gibt gut. Es gibt auch die, die haben Angst, wollen da jetzt nicht.
Also ich sehe schon auch mein Approach des Reverse Engineering über diese Box-Office-Liste war nur so halb erfolgreich. Man könnte da rausziehen, ja, Lösung für das Problem möglichst weit vom Spiel entfernen. Zu den Lösungen kommen wir dann gegen Ende nochmal. Aber das kann ja eigentlich auch nicht das Ziel sein, ein Spiel zu verfilmen mit dem Ziel, es möglichst nicht zu verfilmen. Ist da dann auch paradox. Damit kämen wir ja zum Schluss, eine gute Videospielverfilmung wäre ja irgendwie gar nicht möglich, wenn man das logisch zu Ende denkt. Und ich frage mich dann, ja gut, wir haben es immer mal wieder angesprochen, Comics oder Bücher. Warum klappt das da? Ich meine, ich kann ja auch als Batman-Fan, also von den Comics, mir einen Batman-Film ansehen und dann denken, oh nee, die haben meine Comics vergewaltigt. Oder bei Büchern hört man das auch ja oft. Ja, ich habe das Buch gelesen, ich habe den Film geschaut, ich bin total enttäuscht. Buch war irgendwie viel besser, Film war nicht so toll. Das gibt's da alles auch. Aber warum kann das bei Comics so mega erfolgreich werden und bei Büchern ja auch? Ich meine, es gibt so viele berühmte und erfolgreiche Filme, die auf Büchern basieren. Und bei Spielen funktioniert es einfach wieder nicht. Ich glaube, wir tun uns hier sehr schwer daran, den Finger auf den einen Grund zu halten.
Was für mich, glaube ich, eben auch dieses, was du gemeint hast, Butch, mit jemand tut meinem Franchise irgendwie weh. Ich glaube, einfach derzeit vertrauen wir den Studios nicht. Ich meine, wir sind nicht naiv. Wir wissen, auch Comicbücher werden wegen Geld verfilmt. Das ist eh klar. Aber irgendwie, wenn wirklich schon so offensichtlich durchscheint, dass es gar keine andere Motivation gibt, dann ist es für uns irgendwie, glaube ich, als Zuschauer schwer, uns da jetzt zu begeistern und genau auf die gleiche Art zu philosophieren über diesen Film, als über ein Spiel, wo ich weiß, da wurde Zeit hineingesteckt. Also es ist zwar kein Computerspiel, aber es gibt ja Battleship, die Adaption von Schiffe versenken. Wozu? Ich finde, das ist eine ähnliche Frage wie Computerspiele. Warum zur Hölle wurde dieser Film gemacht? Es ist einfach so, da gab es gar keine andere Motivation als Brand Recognition. Und derzeit wissen wir, dass nichts anderes dahinter steckt. Als, hey, das ist ein beliebter Name. Entweder du machst einen 0815 Actionfilm oder du schmeißt halt irgendeinen Computerspieltitel drauf und dann schauen ihn vielleicht 3% mehr Leute.
Könnte man meinen. Damit wirfst du jetzt schon die nächste Frage auf. Ich denke, das Kapitel mit dem Warum funktioniert es nicht, lassen wir mal so offen hinter uns. Wir können da auch nicht mehr liefern als Anreize zum selber Nachdenken. Wie immer natürlich eure Theorien in die Kommentare oder per Mail, wie auch immer, gametalk.fm/kontakt. Stattdessen möchte ich jetzt hier die Frage aufgreifen, Wolfi, die du gerade noch so angetönt hast jetzt. Ja, möglicherweise macht man das, weil man sich von der Franchise, vom Namen, viele Zuschauer erhofft. Gut, okay. Jetzt haben wir aber zuvor festgestellt, diese Filme sind oft inhaltlich nicht gut. Das ist das eine. Aber sie sind oft auch finanziell, also mit Blick auf Ertrag, nicht gut. Also scheinbar funktioniert das, hey, ich habe hier einen großen Namen, halt doch irgendwie nicht, auch nicht beim Ertrag. Und jetzt frage ich mich, warum sprießen denn jetzt weiter diese Spieleverfilmungen aus dem Boden, wenn die A nicht gut sind und B auch keine Kohle reinbringen? Ich verstehe es nicht.
Haben die Studios zu viel Geld? Also ist es quasi so ein Ego-Trip, dass die Spielstudios darum wetteifern, wer quasi Erfolg hat mit einem Film, weil das quasi die Next Frontier oder sowas ist? Ich weiß, also ich habe mir wirklich überlegt, ob das wirklich so ein Ego-Ding von den Studios ist, weil die haben einfach genug Geld mit Assassin's Creed und du schaust einfach, ob deine Marke ausreicht, um diesen Sprung zu schaffen.
Vielleicht ist das so der zukünftige Ritterschlag für einen Regisseur, so das Wettrennen zum Mond. Der Erste, der einen guten Videospielfilm macht, der ja, bekommt die Krone, ich weiß es nicht.
Nochmal zu meinem historischen Beispiel. Als Super Mario Bros. Verfilmt wurde, da haben sich einige Studios haben damit mitgefälscht und wollten gerne diese Brand haben. Und Nintendo hat sie am Schluss für relativ einen tiefen Betrag, ich glaube, das waren 2 Millionen, an ein Produzentenpaar übergeben, das eigentlich zuvor nur Werbung gemacht hat und einen ersten Film. Und ja, an sich ging es jetzt Nintendo selber nicht ums Geld. Und die IP ergattert haben, die mussten nicht so viel Geld in die Hand nehmen. Und die Ausgangslage war sehr gut. Damals war Nintendo und Super Mario schlechthin einfach marktführend. Ja, also das war vielleicht noch größer als Warcraft oder Assassin's Creed im Vergleich heute. Trotzdem war es ein Riesenmisserfolg. Also die hatten die beste Ausgangslage von wegen Brand Recognition. Und es hat leider überhaupt nicht funktioniert.
Ich hätte noch so spontan zwei Ideen gehabt, die wahrscheinlich beide, ja, zumindest eine davon ziemlich falsch sind. Das eine wäre noch, der Regisseur oder Produzent ist totaler Fan von der Franchise und will die unbedingt verfilmen. Glaube ich aber nicht, weil dann würden wahrscheinlich die Filme auch besser. Theorie 2 wäre noch, vielleicht soll ja der Film nur eine sehr teure Werbung für die Spiele-Franchise sein.
Das schaut, für mich schaut so aus, weil Warcraft macht nichts anderes, als ein großes Schild in den Boden zu stecken mit Hallo, ich bin hier. Das tut nichts für Storytelling oder sonst, also nichts in diesem Film, trotz einer genialen Ausgangslage, dass du zwei Völker hast, die gegeneinander kämpfen, obwohl keine wirklich gut sind. Da wäre genug da, aber es wirkt nicht so, als würde mehr gesagt werden als schaut, wir existieren und die wahre Attraktion ist das Spiel.
Warcraft und Assassin's Creed sind eigentlich Ausnahmen. Das sind die Entwicklerstudios bei der Filmproduktion beteiligt gewesen. Das ist bei anderen Videospieladaptionen eigentlich normalerweise nicht der Fall. Da wird das.
Das ist schon klar, aber das ist ja quasi das, was sich auch bei den Comics dann etabliert hat. Also so Leute wie Kevin Feige, die jetzt Marvel Studios leiten, das sind auch Leute, die dann einen Hebel gehabt haben, weil sie vom Computerspiel kommen. Also quasi diese Ausnahme muss ja schon mal da sein, oder? Damit du jemanden hast, der wirklich mal ans Produkt auf irgendeine Art glaubt und sei es nur, weil es seine Marke ist. Also es ist irgendwie ein Schritt in die richtige Richtung, aber ich glaube, was fehlt ist, dass jemand wirklich da ist und sagt, eben so wie es eben bei Batman-Filmen ist oder Superman, die gibt es seit 70 Jahren, Leute sind damit aufgewachsen, die das nicht als Spreadsheet und Produkt kennengelernt haben, sondern wirklich legitim als Kinder der Meinung waren, das ist was Tolles und Besonderes. Und diese Naivität dann quasi bis zum Erwachsensein überlebt hat. Und dann, das brauchen halt auch noch die Games. Also Leute, die wirklich aufwachsen mit Games und jetzt nicht nur die Regisseure, sondern halt auch die Executive Branch. Also die Leute, die dann die Entscheidungen treffen. Dass da, auch wenn es eine Business-Entscheidung ist, wäre es natürlich wichtig für die Kreativität, dass die Leute auch der Meinung sind, hey, das ist eigentlich was Cooles. Und das kann man fördern. Ja, das fehlt vielleicht gerade, dieser Background. Weil die Superheldenfilme waren auch nicht beim Start Dark Knight. Da hat es auch Superman 3 gegeben und solche Dinge.
Finde ich gut, dass du das ansprichst, weil jetzt kommen wir hoffentlich noch ein bisschen aus dieser Resignation wieder raus und offerieren auch noch ein paar Lösungen des Problems. Kritisieren kann ja jeder. Gute Lösungsvorschläge, das ist gefragt. Du hast jetzt schon gesagt, ja, gut, vielleicht dauert es einfach jetzt noch ein paar Jahre, bis die Videospieler von gestern dann die Decision Makers von morgen werden, mit genügend Leidenschaft. Wir haben, und jetzt mache ich nochmal kurz den Schritt zurück, wir haben vorhin mal gemerkt, irgendwie die Spiele, die gut als Film funktionieren oder beziehungsweise die Filme, die dann nicht so schlecht wurden, das sind jene, die sich sehr weit vom Spiel entfernt haben. Also auch hier im Kapitel Lösungen könnte man auch noch anführen, ja, eine Möglichkeit wäre, entfern dich möglichst weit vom Spiel. Ist das der Sinn der Sache? Ich weiß nicht, aber scheint schon so.
Dann fühlt sich halt das Konzept einer Adaption ad absurdum quasi.
Also das liegt schon nahe. Sagen wir mal bei den Comic-Verfilmungen. Die Comics wurden nicht von vielen Leuten gelesen, als die Comic-Verfilmungen wirklich erfolgreich wurden. Das waren alte Geschichten mit einem riesigen Universum, mit einer ansehnlichen, aber nicht unbedingt so relevanten Fangemeinschaft. Und die wurden dann auf eine andere Art angegangen, die eigentlich zeitgenössischen Actionfilmen entsprachen. Ich denke, wenn man jetzt eine Videospielreihe verfilmt, dann ist es vielleicht auch gut, dass man nicht Assassin's Creed nimmt, das schon, ja, halt schon noch eine aktuelle Geschichte ist, sondern vielleicht etwas, das in die Geschichte eingegangen ist. Vielleicht sowas
Tetris.
Wie, ja, also vielleicht kommt dann Tetris auf in den grünen Zweig. Mir fällt jetzt gerade Shadow of the Colossus ein. Ich müsste mir da sehr viele Gedanken machen, wie man das gut umsetzt. Aber das ist ein Spiel, das hat einen ganzen interessanten Nerv getroffen und ist nicht unbedingt ein Spiel, das von jedem Gamer gespielt wurde. Mhm. Aber es würde sich anbieten, diese faszinierende Welt in einer anderen Art, vielleicht in einem Animationsstil, dann als Klassiker auszugraben. Und nicht irgendwie etwas ganz Aktuelles, was halt einen großen Marktanteil hat.
Aber dann das, was Shadow of the Colossus auszeichnet, dieses Gefühl in einen Film zu packen, das ist doch dann schon sehr, sehr schwierig. Und das bringt mich dann auch zu einem weiteren Punkt, den ich hier kurz mal in den Raum werfen möchte. Vielleicht mal die Frage, ja gut, muss man Spiele denn überhaupt verfilmen? Oder ist das nicht ein Zeichen für gute Spiele, wenn man sie nicht verfilmen kann? Weil dadurch behält oder erlangt doch das Videospiel seine eigene Legitimität. Mhm. Weil wenn man es auch einfach als Film machen könnte, dann kommen wieder die anderen und sagen, ja, die blöden Spiele, da kann man ja auch einen Film gucken, das dauert nicht so lange, dann kannst du nachher wieder Hausaufgaben machen. Dadurch bekommt das Medium doch einen ganz eigenen Stellenwert. Es grenzt sich vom Buch, vom Comic und eben vom Film sehr gut damit ab.
Aber das ist das Schöne, was möglich ist. Es muss nicht besser sein. Es müssen einfach zwei unterschiedliche Kunstformen sein, die sich gegenseitig informieren. Also ich nehme zum Beispiel Heavy Rain. Ist ein Standard 0815 Tatort Murder Mystery. Aber durchs Spielen ist es anders. Und diese Wahrnehmung, wie wir Stories erzählen durch Games, kann lehrreich sein für Filmemacher. Und kann das wieder informieren, warum die Leute bei, ich hab den Namen wieder vergessen, dieser dritte Shadow of the Colossus Teil.
The Last Guardian.
Genau. Wieso weinen die Leute am Ende von dem Spiel? Was ist storytechnisch von der Bindung her gemacht? Man sieht schon die ersten Ansätze bei Filmen, die nicht wirkliche Spielverfilmungen sind. Also wie zum Beispiel Wreck-It Ralph, der dieses Spielerische aus Games übernommen hat. Und er ersetzt aber nicht Computerspiele, sondern er lässt andere Leute teilhaben an der Spielerfahrung von Computerspielern. Also er gibt Leuten ein Window hinein in diese Welt. Und das ist, finde ich, schon sehr, sehr schön und sehr viel wert. Auch wenn man sowas wie Scott Pilgrim anschaut. Einfach, dass da jemand einen Film macht, der komplett informiert ist von dieser Art, wie Spiele, die Spielerfahrung übersetzt. Das finde ich einfach toll, weil Filme sollen nicht ersetzen, sondern Filme sollen einfach zeigen, nur, also das ist das Gleiche, wenn du sagen würdest, ja, ich könnte einen Liebesfilm schauen, ich brauche keine Beziehung. Also ein guter Film sollte ja nur zeigen, was es gibt, was für eine Vielfalt und sowas. Und das finde ich spannend, dass das Filme und Videospiele machen könnten.
Also ein ganz wichtiges Werkzeug von Videospielen ist zum Beispiel Level Design. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei Inside Out ein Motiv war. Aber wenn man einen Film so konstruiert, dass man wie einzelne Levels hat und bei Inside Out geht es um einzelne Levels, die einzelnen Emotionen entsprechen, dann kann man so eine stringente, durchdachte, ein durchdachtes Narrativ finden, wo dann eben diese Welt den einzelnen Abschnitt der Story verkörpert und nicht nur die Dialoge und die Bilder an sich, sondern die Welt, in der der Film spielt. Und Videospiele sind ja an sich Welten und nicht nur einzelne Bilder. Und das ist so ein interessantes Werkzeug, welches vielleicht in Videospieladaptionen genutzt werden könnte oder halt eben auch in videospielartigen Filmen.
Also ich denke mir, alleine die ganze Welt von Animatic und Pre-Visualization in der Special Effects Industrie, das ist ja schon eine Überschneidung mit Computerspielen auf eine Art, dass man diese Werkzeuge verwendet und dass auch Level Design, wenn du nicht quasi das Gefühl hast, das ist gerade ein designtes Level, das ich mir anschaue, sondern dass das natürlich alles Sinn macht vom Dramaturgischen. Also ich glaube, da sieht man schon, dass da eine neue Generation langsam kommt, die den Begriff, das ist wie in einem Computerspiel, nicht abwertend sieht, sondern sagt, ja, hey, und ist das schlecht? Ein gutes Level-Design ist doch nichts Schlechtes. Mhm. Natürlich ist es scheiße, wenn ich sehe, hey, das Drehbuch hat 5 Dungeons und in jedem Dungeons gehen sie runter und dann findet er einmal das Schwert, einmal die Rüstung und so weiter und so fort. Das ist schlechtes Level, also das ist schlechtes Level-Design in meinen Augen, aber es ist quasi dieses Lernen findet schon statt.
Bei Videospielen muss man sich ganz andere Gedanken machen. Videospielentwickler, die überlegen sich zum Beispiel beim Level-Design, dass man ständig hinabgeht, vermittelt ein Gefühl, wenn das Level quasi heruntergebaut wird und nicht nach oben. Das sind Gefühle, die sich wahrscheinlich auch auf Filme übertragen lassen.
Aber um nochmal auf das zurückzukommen, wenn es keine guten Videospiele-Verfilmungen gibt, dann heißt das ja, es hat eine eigene Legitimation. Für mich ist irgendwie so die Konklusion bei meiner Recherche gewesen, der Lego-Movie. Das ist ein Film, der erstens mal ersetzt nicht Lego, aber er hat es geschafft, das Unmögliche zu machen, nämlich Lego-Steine aufeinander zu bauen, als dramatischen Film zu inszenieren. Niemand hätte das geglaubt. Ich wollte diesen Film nicht mögen. Ich habe ihn gehasst von den Trailern. Und es ist in meinen Augen einer der ambitioniertesten Unterhaltungsfilme der letzten Zeit, weil dieses abstrakte Konzept von Bauen in einen Film modifiziert hat. Und das würde ich sehr spannend finden, dass es irgendwann mal einen Film gibt, der uns in 2 Stunden erklären kann, wie es sich anfühlt, Shadow of the Colossus zu spielen, ohne es zu spielen. Also, dass du wirklich ähnliche Erfahrungen umtust, weil es sind andere Erfahrungen. Also da muss ich auch den letzten Game Talk Podcast referenzieren, wo der Joey das Level Design von Last Guardian so gut beschrieben hat. Das sind andere Erfahrungen, aber Film könnte quasi auch ein Spotlight auf das scheinen und das wäre, glaube ich, sehr spannend.
Um hier langsam den Podcast abzuschließen, als kleines Fazit, wenn man denn so will, wir können natürlich alle Fragen nicht abschließend beantworten. Wir können auch nur Inputs liefern. Es gibt da Möglichkeiten wie warten auf die nächste Generation. Es gibt da Möglichkeiten wie genießt einfach die 2 guten Beispiele für Videospielverfilmungen, die es gibt. Oder es gibt da noch die Theorie, ja, entfern dich möglichst weit vom Spiel. Ja, am Ende ist das wahrscheinlich eine persönliche Präferenz, was jeder selber mag. Den Heiligen Gral wird es wahrscheinlich nicht geben. Und damit möchte ich diesen Podcast jetzt auch abschließen. Wie immer hier am Ende noch ein paar Hinweise. Wenn du hier noch Kommentare dazu hast und dieser Podcast bietet ja wahrscheinlich viel Angriffsfläche für sowas, schau mal rein, gametalk.fm/kontakt. Da findest du diverse Kanäle, wie du mich hier erreichen kannst. Schau auch nochmal rein in die Shownotes, gametalk.fm/Videospielverfilmungen. Da findest du beispielsweise dann auch den Podcast und die Homepage und Twitter und so weiter vom Wolfi und vom Butch. Wenn du sogar das Gefühl hast, hey, dem Podcast hier will ich helfen, dann darfst du das sehr, sehr gern tun. Schau mal rein, gametalk.fm/helfen. Und das Lustigste daran, da findest du 4 Wege, diesem Podcast zu helfen, die allesamt keinen Cent kosten. Dann zum Schluss bleibt mir wie immer noch das Danksagen. Zum einen hier an die Gäste. Vielen, vielen Dank, Butch, fürs Mitplaudern. Vielen, vielen Dank auch, Wolfi. Schön warst du wieder mal hier.
Danke, hat mich gefreut. Ich würde nur kurz einwerfen, wir haben eigentlich wirklich nur über Adaptionen geredet. Es ist unpackbar, wie wenig Zeit man dafür hat. Also wenn ihr Game seid und die Leute es wollen, ich wäre mehr als bereit, nochmal einen Podcast zu machen, über was funktioniert wirklich nur in Spielen und geht nicht in Filmen oder umgekehrt. Weil das haben wir jetzt gerade so angekratzt und das finde ich eigentlich wirklich spannend.
Aha, vielleicht müssen wir sogar noch eine Fortsetzung hierzu planen.
Es gibt auch noch die andere Frage, was können dann die Videospiele von Filmen lernen? Das ist auch eine große Diskussion, gerade um so Spiele wie Heavy Rain und ob das dann gut ist oder nicht.
Ja, also wir sind da wirklich nur gerade an der Oberfläche, kommt man vor, es ist echt ein Wahnsinn.
Ich nehme es auf, ich schreibe es mir in die Themenliste für die Zukunft. Auch hier sei nochmal gesagt, ja, eure Kommentare sind jetzt gefragt. Wenn ihr natürlich diese Podcasts nicht verpassen wollt, dann abonniert am besten diesen Podcast. Gametalk.fm habt ihr einen hübschen Abo-Button. Dann werdet ihr immer auf dem Laufenden bleiben. Zu guter Letzt natürlich auch vielen Dank an dich da draußen fürs Zuhören. Würde mich sehr freuen, wenn du beim nächsten Game Talk auch wieder reinhörst. Bis dahin viel Spaß beim Spielen oder beim Filme schauen oder beides. Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit GameTalk.fm. Till next time.